Naja, so viel ist eh noch nicht gesagt worden, außer schönen guten Morgen und schönen Sonntag. Das Wesentliche, ich meine, es ist auch wichtig, dass wir einen schönen Sonntag haben und einen guten Morgen, aber das wirklich Wesentliche kommt ja hoffentlich erst. Dabei bleibt es ja nicht. Ja, ich habe euch heute einen Text mitgenommen, wie komme ich drauf? Immer wenn freie Predigt ist, überlege ich so ein bisschen. Und es ist so eine reiche Auswahl und meistens greife ich dann auf irgendwelche Texte zurück, die für diesen Tag vorgesehen sind. Und die liebe Margit hat eine Jahresbibel, wo die gesamte Bibel in so kleinen Häppchen aufgeteilt ist. Und jeden Tag kann man ein Kapitel aus dem Alten Testament, aus dem Neuen lesen und ein bisschen ein Stückchen von den Psalmen. Und ich habe einfach geschaut, was steht da für heute drinnen. Und das habe ich euch als Predigtext mitgenommen. Und die Wahl der Bibel, nicht meine, fiel auf Jesaja 58, ein sehr interessanter Text, ja. Und wir schauen uns den jetzt einmal gemeinsam an. Gut, da heißt es in Jesaja, Jesaja bekommt den Auftrag von Gott, da heißt es, rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück. Erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkünde meinem Volk seine Vergehen und dem Haus Jakob seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen, wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen und haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Und was sagt Israel dazu? Israel sagt dazu, warum fasten wir und du? Ja, und du merkst es nicht. Und was sagen sie weiter? Ja, siehe, also und Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren vor lauter. Ja. Also, was sprechen sie? Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht. Und was antwortet ihnen Gott dazu? Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und mit gottloser Faust zu schlagen. Zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche bettet? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Nämlich ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu geben und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Das ist die Antwort Gottes darauf. Und er sagt dann auch, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Und du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch des Fingerausstreckens und bösen Redens, und wenn du den Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Und die von dir kommen werden, die werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig, und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Ein sehr spannender, interessanter Text. Nun, vordergründig geht es einmal ums Fasten. Es geht da natürlich um etwas mehr, aber wir werfen trotzdem, weil irgendwie dieses Fasten, dieses falsche Fasten vorkommt, einmal einen Blick aufs Fasten. Und da können wir jetzt einmal fragen, ja, was ist denn Fasten überhaupt? Fasten ist der freiwillige Verzicht, beziehungsweise der Entzug von Nahrung für einen selbst, ja. Ganz klar, wenn ich einfach nichts zu essen habe, leide ich Hunger. Oder wenn mir nichts zu essen gegeben wird. Aber hier geht es um den freiwilligen Verzicht auf Nahrung. Und Nahrung ist so sehr was Essentielles in unserem Leben. Nun, wenn wir heute auf Nahrung verzichten, so würde ich sagen, 90% der Bevölkerung tut das aus Diätgründen. Ja? Also so wie ich bin relativ gut gebaut. Ja, mir würde es nicht schaden, ein bisschen abzunehmen und daher könnte ich Diät halten. Und dann reden viele von Reinigung des Körpers und von Entschlackung und es geht aber meistens um körperliche Fitness und Wiederherstellung. Manchmal heute, aber vor allem damals, ging es natürlich auch um Demütigung, um ein Zeichen der Buße, um eine Läuterung. Meistens war es auch Ausdruck von Trauer und Betroffenheit. Meistens war damit auch verbunden Bitte und Gebet. Das kommt heute auch noch manchmal vor, aber in der großen, breiten Bevölkerung ist das nicht der Grund, warum wir ein bisschen Diät halten. Da halten wir einfach Diät, weil es uns so gut geht. Ja? Und es gibt natürlich auch, manche machen das sehr bewusst, wenn sie wirklich ein Anliegen haben vor Gott, dann treten sie hin, fasten auch, beten auch. Es gibt auch dieses sogenannte Heilsfasten. Es ist so, dass der Entzug von Nahrung durchaus etwas bewirkt in unserem Bewusstsein. Wir sind konzentrierter auf Sachen, wir legen den Fokus woanders hin, wenn wir sozusagen in Askese leben. Es hat also durchaus einen Sinn und eine Berechtigung. Ja, und es gibt viele Prominente in der Bibel, die gefastet haben. David hat gefastet. Nehemia hat gefastet, bevor er gesagt hat, Herr, bitte schick mich zurück, ich möchte mit Israel wieder Jerusalem aufbauen. Jesus hat gefastet, die Apostel und die Jünger haben gefastet, Paulus hat gefastet. Und keine Frage, es war durchaus wohlgefällig vor Gott. Und es ist auch sinnvoll. Aber in unserer Geschichte weist Gott dieses Fasten zurück. Warum, hat er zwar gesagt, aber wir wollen es trotzdem näher anschauen. Warum? Ja, er sagt ja unter anderem, sie sagen ja, warum fasten wir, warum demütigen wir uns und du siehst es nicht. Und er sagt, ja, weil das kein Fasten ist, wo er euren Geschäften nachgeht, wo er andere unterdrückt, wo er ungerecht seid, wo er grauslich seid und nur herumstreitet, das ist kein Fasten. Das ist eine Alibi-Handlung. Und es ist nicht das Fasten allein, wenn wir die Bibel schauen, viele Dinge, die Gott an sich gut heißt, lehnt er in einem gewissen Zusammenhang ab. Ja, das betrifft durchaus auch Gebet. Wir kennen zum Beispiel im Lukas-Evangelium die Geschichte, wo der selbstgefällige Schriftgelehrte in die Synagoge kommt und sagt, hey, ich bin echt super und danke, dass ich so super bin. Boah, Ich bin echt der Gute. Und dann der Zöllner kommt in den Tempel und demütigt sich und sagt zu Gott, ich weiß, mein Leben ist wirklich komplett durcheinander und nicht in Ordnung. Und er demütigt sich vor Gott. Und Jesus sagt, dieses selbstgefällige Gebet, mit dem kann ich nichts anfangen. Mit dem kann Gott nichts anfangen. Aber das Gebet des Zöllners, das ist das wahre Gebet. Also, solche Dinge. Auch die Kenntnis der Schrift. Wir alle sind aufgefordert, die Schrift zu kennen, Bibel zu lesen. Und trotzdem geht Jesus in vielen Augenblicken mit den Schriftgelehrten sehr hart ins Gericht, obwohl sie sagen, erst wir kennen die Schrift. Wir haben jeden Buchstaben, kennen wir auswendig und wir wissen ganz genau, was drinnen steht und wir leben nach dem Gesetz. Wir rackern uns ab und wir tun, was da drinnen steht. Und wir sind wirklich gerecht. Und Jesus sagt, das glaubt aber auch nur ihr. Ja? Es geht auch um den Tempeldienst. Jesus vertreibt die Händler alle aus dem Tempel raus. Und in Jesaja selbst, wo wir den Text haben, gleich im ersten Kapitel, lässt Gott durch Jesaja sagen, eure Brand- und Schlachtopfer will ich nicht. Sie interessieren mich nicht. Seid gerecht, seid gut gegeneinander, benehmt euch ordentlich. Das ist das Opfer, was ich will. Obwohl er an sich die Opfer angewiesen hat. Es ist genau dasselbe mit Gebote und Gesetze halten. Es ist genau dasselbe mit Geben und Teilen. Und schön zusammengefasst ist es in dem Gespräch, wo Jesus mit dem reichen Jüngling liest, das finden wir in Matthäus im Kapitel 19 ab Vers 16, wo ein reicher Jüngling zu ihm kommt und sagt, was muss ich tun, Jesus, damit ich wirklich in den Himmel komme? Und er sagt, heute die Gebote, und der Jüngling fragt, was sind die? Und Jesus zählt einmal so auf, sagt er, tu ich. Dann sagt er, mach dieses und jenes, ja, tu ich. Ja, aber der Jüngling hat irgendwie das Gefühl, es reicht nicht. Gell? Es ist, und er sagt, was soll ich nur machen? Und sagt er, ja, dann verkauf alles, was du hast, sagt Jesus. Verkauf alles, was du hast, schenk es her und geh mit mir mit. Und dann ist es aus. Der Jüngling ist sehr traurig. Vielleicht hat er sich später da entschieden dazu, aber in dem Augenblick ist er sehr traurig, er dreht sich um und geht, weil er hat, wie drinnen steht, viele Güter. Wir sehen also, es gibt ganz viele Dinge, die Gott sogar von uns einfordert oder von uns will, und dennoch ist es so, dass er es in vielen Situationen zurückweist und sagt, tut mir leid, so ist es nicht gemeint. Aber wie ist es dann gemeint? Wann weiß ich, dass mein Fasten, mein Gebet, mein Bibellesen, meine Bemühungen sozusagen, jetzt sage ich es einmal so, wirklich vor Gott wohlgefällig sind? Und wann nicht? In all diesen Dingen scheint ein großer Segen zu liegen und all diese Dinge scheinen sehr nützlich zu sein und gleichzeitig können sie uns zur Falle werden. Nun, ich denke, bei all diesen Dingen geht es darum, dass sie uns zur Herzensbildung dienen. Dass sie uns zur Reife in der Menschlichkeit führen. Es geht darum, dass sie uns zu Gott führen und es geht darum, dass sie uns in gesunde Beziehungen hineinführen. Gesunde Beziehungen mit der Familie. Familie ist nicht automatisch immer gesunde Beziehung. Es gibt viele Familien, wo es leider nicht so ist. Aus unterschiedlichen Gründen. Gesunde Beziehungen mit den Nachbarn. Gesunde Beziehungen in der Arbeit, das haben wir auch aufgefordert. Auch da will Gott, dass wir gesunde Beziehungen leben und unser Handeln von Menschlichkeit und Liebe und auch von seiner Barmherzigkeit durchdrungen sein. Es geht um die Beziehungen, die wir zu Freunden haben, aber auch zu den Leuten vor allem, und das sagt Jesus auch immer wieder, zu den Leuten, die wir nicht mögen. Jesus nennt sie unsere Feinde. Ja. Er sagt, auch die hast du zu lieben und zu fragen, was sie an Menschlichkeit benötigen oder an Gnade oder an Worten über Gott. Und die übersehen wir sowieso meistens. Die sind weder Freund noch Feind, aber die übersehen wir gern. Die sind Leid ohne Ansehen und ohne Recht. Auch da sagt Jesus, um die hast du dich auch zu kümmern. Und es geht nicht nur um diese Beziehungen, die wir zu Gott haben und die wir wirklich auch mit Gott pflegen sollen und dass uns Gott ein Herzensanliegen ist, sondern es geht auch um Respekt vor seiner Schöpfung. Ja. Es geht auch um Dankbarkeit Gott gegenüber. Es geht auch darum, Freude über die Gnade, Güte, Barmherzigkeit und Fürsorge Gottes in meinem Leben zu haben und sie wirklich auch mich darüber zu freuen, was Gott tut in meinem Leben. Und ich denke, all diese Übungen, egal ob es jetzt das Fasten, das Beten, das Bibellesen, das Teilen miteinander oder sonst irgendwas ist, sollte eigentlich eine Übung für diese Dinge sein. Es geht darum, dass wir unseren Charakter entwickeln. Es geht darum, dass wir unser Herz aufmachen, dass wir es aufmachen für Gott, dass wir es aufmachen für den anderen Menschen. Dass wir uns fragen, was bin ich dem anderen schuldig zu tun? Und nicht nur zu fragen und zu sagen, ich mache es wie eine Übung und dann habe ich einen Hackerl gemacht, heute 2 Bettlern auf der Straße 3 Euro gegeben, super, abgehackelt. Sondern, dass ich mich wirklich auch, dass es mich bewegt, warum diese Menschen hier sitzen. Dass es mich bewegt, zu fragen, was ist sein Schicksal oder was ist die Geschichte hinter dieser Person. Das ist es eigentlich, worum es geht. Und nicht in einer langen Liste viele, viele, viele Hackerl zu machen. Und das, denke ich, ist der Unterschied zwischen Herumfrömmelei. Ich meine es jetzt nicht böse, weil ich glaube, dass all diese Menschen das ernst genommen haben, was sie tun. Und das ist auch die Gefahr. Wir nehmen es doch ernst. Es ist nicht so, dass das vielleicht nur gesellschaftlicher Druck ist. Aber Gott sagt, das ist gut, dass du es machst, aber es ist zu wenig. Es geht darum, dein Herz zu öffnen. Es geht darum, dass du mit diesen Dingen nicht irgendetwas veranstaltest, sondern diese Dinge sollen dich in die Nähe zu Gott bringen und immer näher zu Gott bringen. Und diese Dinge sollen dich in die Nähe vom Menschen bringen und immer näher zum Menschen bringen. Es ist eine lebenslange Übung. Und ich glaube, die beste Frage ist es, wenn ich solche Dinge mache und tue. Es geht nicht darum, dass ich sage, okay, rückt es mich Stück für Stück weiter dorthin? Bewegt es mich auch emotional? Oder hake ich nur Dinge ab auf einer langen, langen Liste? Ja, ein Beispiel. Im Zuge der Predigt habe auch ich darüber nachgedacht. Ist ja nicht so, dass ich es jetzt nur für die Gemeinde mitgenommen habe. Ist ja durchaus auch so, dass ich die eine oder andere Baustelle selber habe. Gutes Beispiel, Spenden für Missionare, Bedürftige und Notleidende zum Beispiel. Ja. Da ist zum Beispiel etwas. Ja, ich habe einen Dauerauftrag für einen Missionar, den ich unterstütze. Rennt von selber. Brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Jedes Monat wird abgebucht, der freut sich, dass ich ihn unterstütze. Also ich werde jetzt das nicht abdrehen, weil es ein Selbstläufer ist oder weil das sozusagen, weil ich ein automatisches Kontohackerl mache jedes Monat. Ja, deswegen. Aber es hat mir wieder ermahnt, so mal zu fragen, okay, wie geht's dem Kerl überhaupt? Was macht er wirklich? Mich einfach wieder mal damit auseinanderzusetzen, was bewirkt seine Arbeit dort? Was treibt ihn um? Was hat er alles machen können oder nicht machen können? Was sind seine Sorgen? Einfach da wieder mal genauer hinzuschauen. Es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, ja, das habe ich die letzten paar Monate einfach so automatisch rennen lassen und ja, deswegen mache ich es jetzt nicht mehr. Nein, es ist kein Problem, aber es schadet auch nichts, wieder mal hinzuschauen und zu fragen, wie es den Leuten geht dort oder auch wieder mal zu beten dafür oder sich damit auseinanderzusetzen. Und darum geht es eigentlich. Ja? Und das betrifft viele Dinge. Spenden, Gebet, stille Zeit, Gottesdienstbesuch. Und ich meine nicht mit diesen Dingen, wir brauchen nicht jedes Mal, bevor ich ins Gebet gehe oder bevor ich in die Kirche fahre, sozusagen in den Gottesdienst oder bevor ich eine Spende hergebe, mich 1,5 Stunden damit beschäftigen und das analysieren, bis das ist nicht notwendig. Es geht nicht darum, dass wir alles zu Tode denken. Es geht einfach darum, dass wir fragen über kurz oder lang, wo führt mich das hin und warum tue ich es und für wen tue ich es? Ja? Weil wenn ich jedes Mal so lange drüber nachdenken würde, vielleicht wäre ich halt gar nicht bei der Predigt da, das weiß man gar nicht. Gell? Vielleicht käme ich drauf, so ganz im hintersten Winkel meines Herzens, man ist halt gar nicht so ernst, schon ist mir wichtig oder so. Man, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Es geht nur darum, dass uns diese Gewohnheiten letztendlich weiterbringen, dass sie uns weiterführen in unserem Wachstum. Und dass wir immer wieder mal draufschauen und auch mutig fragen, das, was ich tue, warum tue ich es, für wen tue ich es und wie tue ich es. Das Wie ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Zum Beispiel, um ein weiteres Beispiel aus meinem Leben hervorzukramen, ich bin derzeit sehr schludrig mit meiner stillen Zeit. Ich gestehe es hier sehr offen. Und jetzt könnte man sich fragen, ist ihm das Wort Gottes wurscht? Nein, es ist mir nicht egal. Es gibt zwei Gründe. Der eine ist wenig löblich, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gibt auch immer wieder unnötige Ablenkungen. Ja, das wäre nicht notwendig. Man darf auch diszipliniert sein und da hat Disziplin durchaus ihre Berechtigung. Aber ich merke auch immer wieder, dass ich einen anderen Zugang brauche zu meiner stillen Zeit und an dem arbeite ich auch derzeit. Früher hat es mir genügt, einfach in der Bibel zu lesen. Ich merke momentan, natürlich will ich auch dabei in der Bibel lesen, aber ich merke, ich brauche einen etwas anderen Stil, einen etwas anderen Umgang in diesem Lesen und auch im Verarbeiten des Gelesenen. Und daran arbeite ich auch. Und darum geht's, weil es geht nicht nur darum, geschwind was runterzulesen oder zu sagen, super, heute habe ich wieder 3 Kapitel durchgemacht in meiner stillen Zeit, endlich bin ich wieder im Soll meines Jahresplanes. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du wirklich zu Gott kommst in deiner stillen Zeit und dass du was mitnimmst und dass es dich auf Dauer verändert. Und wie gesagt, ja, das sind die zwei Dinge, die auch wichtig sind. Diese unnötige Ablenkung, das hat mit gesunder Disziplin zu tun. Und für all diese Dinge brauchen wir gesunde Disziplin. Es sind gute Gewohnheiten, wenn wir in den Gottesdienst gehen. Es sind gute Gewohnheiten, wenn wir uns angewöhnen zu beten, stille Zeit zu machen, etwas zu geben oder was auch immer. Es sind gute Gewohnheiten, ja. Aber es sind dann gute Gewohnheiten, wenn sie zur Herzensbildung beitragen, wenn sie mich weiterbringen und wenn sie mich näher zu Gott bringen und näher zu den Menschen bringen. Und ja, auch das braucht Disziplin. Und das braucht auch Zeit und Einteilung und einen gewissen Rhythmus. Aber wir sollten nicht bei dieser reinen Disziplin hängen bleiben. Wir dürfen uns auch fragen, was zu ändern ist und wo und warum ich es mache. Ich denke, Gott liebt es, wenn wir unser Leben ordnen und wenn wir es in Form bringen und er liebt es auch, wenn wir Disziplin haben und uns verändern wollen und uns in gute Gewohnheiten einüben. Und all diese Dinge, wie gesagt, brauchen Disziplin. Aber, wie gesagt, soll nicht zum Selbstzweck werden. Es geht nicht darum, dass ich Disziplin übe um der Disziplin willen. Es geht nicht darum, dass diese Dinge plötzlich das Wichtigste sind und ich Gott und die Menschen nicht mehr sehe. Sondern die Disziplin und diese Dinge sind Werkzeuge für unsere Reife und Mündigkeit. Wir wollen alle mündig sein, wir wollen alle ernst genommen werden, wir wollen alle selbstständig denken können. Und diese Dinge sollen uns in Abhängigkeit von Gott zwar, aber zu mündigen Christen machen, zu mündigen Menschen machen, zu Menschen, die mündig stehen vor Gott und die den anderen Menschen mündig und menschlich begegnen. Ja, sie sind einfach ein Werkzeug für die Gestaltung von Beziehungen, ein Werkzeug für die Gestaltung unserer Gemeinschaft und natürlich auch im Umgang, und sie bringen uns näher auch zu Gott. Ja, und so ist es einfach wichtig, dass wir nicht zu Sklaven dieses Reglements werden. Und genau das ist es, was Jesus auch immer angreift. Und das ist nicht so, dass das nur den Pharisäern passieren kann und nur den Israeliten. Da sind wir alle aufgefordert, das ganz genau anzuschauen und uns zu hinterfragen, passt das noch? Oder mache ich nur die Hackerl runter? Und es geht nicht darum, dass wir nur noch funktionieren, damit dann auch Gott funktioniert. Ja? Gott, ich habe stille Zeit gemacht. Gott, ich habe gebetet. Gott, ich habe das gemacht. Und warum funktionierst du jetzt nicht? Darum geht es nicht. Und ich denke, das können alles wunderschöne, ganz erfüllende Dinge sein. All diese Dinge, die ich aufgezählt habe, können unser Leben wirklich reich machen, wenn wir es richtig einsetzen. Es ist wirklich etwas, was unser Leben voranbringt, was unsere Beziehungen voranbringt, was uns näher zu Gott hinbringt. Das ist es eigentlich. Ja. Und durch diese Übungen, wenn wir es richtig machen, und da möchte ich eigentlich hin, gute Gewohnheiten machen uns nicht starr und unbeweglich, sondern gute Gewohnheiten setzen uns in Bewegung. Und ich denke, daran können wir erkennen, sind wir gut unterwegs in der stillen Zeit, im Gebet, beim Fasten, beim Geben, und so weiter, und beim Gottesdienst besuchen. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich mal einen schlechten Tag habe. Ja, davon rede ich nicht. Aber insgesamt, gute Gewohnheiten machen uns nicht unbeweglich, sondern sie setzen uns in Bewegung. Und sie setzen uns in Bewegung, hoffentlich in die richtige Richtung, nämlich zu Gott, zur Verantwortlichkeit in der Liebe und Mitmenschlichkeit und zu einem befreiten Leben in Jesus Christus. Ein letztes kleines Bild möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, um vielleicht auch zu sagen, wie geht es mit meinen Gewohnheiten? Nun, ich würde mal sagen, Gewohnheiten, die Gott hier verurteilt oder mit denen die Jesus auch als schlecht anspricht, sind wie diese Betonwand. Ja. Die steht fest da, die Betonwand. Aber jeder, der dorthin geht, rennt sich den Schädel an. Ja. Und man ist auch relativ unbeweglich. Ja. Gute Gewohnheit ist aber nicht wie eine Betonwand, sondern gute Gewohnheit ist wie ein fruchtbarer, tiefgründiger, guter Boden. Wenn dort ein Baum wächst, der hat genauso Halt und steht genauso fest wie diese Betonmauer, aber er streckt sich aus, er streckt sich hin aus zum Licht. Er wächst, er bringt Frucht und er bringt Segen. Und das ist es. Ich denke mal, wir sollen durch unsere Gewohnheiten durch all diese Dinge, sei es Gebet, sei es eben dieses Studieren der Schrift, sei es miteinander Gottesdienst feiern, egal was. Es geht darum, dass wir zu Bäumen werden, die sich ausstrecken nach dem Licht Gottes und nicht, dass wir Betonwände werden, wo wir starr in der Gegend herumstehen und wo sich jeder die Zähne ausbeißt und den Schädel einrennt, so im übertragenen Sinn. Und ich denke, das ist für uns vielleicht auch ein guter Maßstab. Bewege ich mich noch? Wachse ich noch? Bringe ich wirklich Frucht? Freue ich mich über Gott? Bin ich dankbar? Kann ich über das dankbar sein, was er getan hat für mich? Was er mir täglich schenkt? Das ist es, denke ich, wo wir hin sollen. Und dann hat Gott wirklich Freude an all diesen Dingen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich uns wirklich allen, dass uns das Fasten, Beten, Bibellesen, Gottesdienstbesuch, das Teilen und Geben zu guten Gewohnheiten werden in unserem Leben. Das wünsche ich uns allen. Wie gesagt, da habe ich auch meine Baustellen. Aber ja, die Bibel ist so gut, Gott ist so gut und erinnert uns immer wieder mal und sagt, schau mal da drauf. Schau mal drauf und vielleicht gibt es einen Änderungsbedarf und du wächst nur ein bisschen mehr und ein bisschen schneller und du bringst vielleicht nur ein bisschen mehr Frucht. Gell? Ja, dann darf ich vielleicht nur beten. Ja, Herr, wir wollen dir danken, weil du ermahnst uns nicht immer nur durch solche Worte, sondern du wirst uns auch segnen und du wirst uns voranbringen. Es geht dir nicht darum, dass du uns in die Pfanne hauen kannst mit solchen Worten, sondern es geht darum, dass du unser Leben in die richtige Richtung bringen willst damit. Und du willst eigentlich, dass wir ein Leben leben, das du segnen kannst und dass wir ein Leben leben, an dem wir Freude haben, an dem du dich freust, wie wir uns entwickeln, an dem wir nahbar werden für Menschen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass all diese Dinge, die wirklich wichtig sind in diesem Sinne auch ja, zu unserer Entwicklung beitragen, Herr. Und wir wissen, dass wir es alleine nicht schaffen, Herr, aber wir wissen auch, dass wir mit deinem Geist und deiner Liebe rechnen dürfen und dass du uns geduldig führst, wie ein Hirte seine Schafe führt, Herr. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns auch da führst und uns ein Herz schenkst, ein weiches Herz, ein offenes Herz und ein verständiges Herz. Amen.